NDR Info. Echo des Tages.
Die 500.000-Euro-Frage bringt den Bundespräsidenten ins Schwitzen. Die neuen Vorwürfe gegen Christian Wulff in der Privatkreditaffäre sind jetzt hier ein Thema. Außerdem, ein schwerer Taifun verwüstete die Philippinen. Mehr als 440 Menschen sind dort in den Fluten gestorben. In Ägypten gab es heute die schwersten Ausschreitungen seit Wochen. Das Militär prügelt dort wahllos auf die Demonstranten ein. Und wir kommentieren die Strategie gegen Rechtsextremismus von Bundesinnenminister Friedrich, der ja gestern eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern verkündet hat. Das und mehr jetzt hier in der nächsten halben Stunde. Ich bin Anna Kunosius. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Der Spiegel titelt am kommenden Montag »Der falsche Präsident« und da steht kein Fragezeichen hinter. Die Bild-Zeitung rutscht von einer Präsidentenschelte in die nächste. Günther Jauch stellt am Sonntag die 500.000-Euro-Frage in seiner Talkshow. Die medialen Wellen um den Privatkredit von Bundespräsident Christian Wulff schlagen hoch. Dabei geht es um ein vermeintliches Detail. Wer hat Wulff die 500.000 für sein Familienhaus in Hannover geliehen? War es, wie er immer beteuert, die Privatfrau Edith Gerkens? Oder war es ihr Mann, ein erfolgreicher Unternehmer? Eigentlich kann sich ja in diesem Land jeder Geld leihen, von wem er will und wie viel er will. Privatkredite sind Privatsache. Aber wenn es um den Bundespräsidenten geht, dann kommen schnell gewisse Zweifel auf. Hat es Einflüsse auf politische Entscheidungen gegeben? Peter Mücke fasst die Debatte an diesem Wochenende zusammen.
Bundespräsident Wulff weilt in Frankfurt am Main beim Festakt des Deutschen Fechterbundes. Kein Wort von ihm zur Diskussion um den 500.000-Euro-Kredit. Das Bundespräsidialamt will sich nicht mehr äußern. Jetzt haben Wulffs Anwälte das Sagen. Und die haben bereits gestern einen Bericht des Spiegel zurückgewiesen. Das Magazin hatte geschrieben, das Geld stamme möglicherweise vom Unternehmer Gerkens selbst und nicht, wie Wulff sagt, von der Ehefrau.
Ich bin einigermaßen irritiert. Nach der Erklärung vom Donnerstag haben wir jetzt erneut eine völlig neue Informationslage,
sagte der Grünen-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag Wenzel im NDR. Die Landesgrünen waren es, die 2010 mit der Anfrage an den damaligen Ministerpräsidenten Wulff die Frage nach Geschäftsbeziehungen Wulffs zu Gerkens gestellt hatten, was Wulff damals verneinte.
Wir haben natürlich den Eindruck, man hat auf unsere Frage nicht wahrheitsgemäß geantwortet. Man hat möglicherweise sogar falsch geantwortet. Und wenn das so wäre, dann stünde dahinter möglicherweise auch der Versuch, es bewusst zu verschleiern.
Am Dienstag soll sich der Ältestenrat des Landtags erneut mit dem Thema befassen. Allerdings geht es dann darum, ob Wulff mit der Annahme eines zinsgünstigen Darlehens gegen das niedersächsische Ministergesetz verstoßen hat. Der Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim sagt, ja, Wulff hat geltendes Recht gebrochen. Sein Kollege Hans-Peter Schneider, ehemaliger Richter am niedersächsischen Staatsgerichtshof, sieht das anders. Im NDR sagte er,
das Ministergesetz will ausschließen, dass auch nur der Anschein entsteht, dass jemand, der Mitglied der Landesregierung ist, irgendwelche Vergünstigungen bekommt, die Einfluss haben könnten auf sein politisches Entscheidungsverhalten. Das sehe ich im Moment nach Stand der Dinge heute nicht.
Viel heikler ist für ihn der Punkt, wer den Scheck über die 500.000 Euro an Wulff wirklich ausgestellt hat. Edith oder eben doch Egon Gerkens.
Wenn irgendwo sein Name auf dem Scheck auftaucht, dann gibt es natürlich eine Rechts- und Geschäftsbeziehung zu Herrn Gerkens selbst. Und dann wird die Sache äußerst kritisch.
Die Landes-SPD will außerdem wissen, ob Wulff öfter als bisher bekannt in den Ferienhäusern der Unternehmer Carsten Maschmeyer auf Mallorca und Egon Gerkens in Florida Urlaub gemacht hat. Auch die Generalsekretärin der Bundespartei Nahles erhöht den Druck auf Wulff. Wenn er das höchste Amt im Staat nicht beschädigen will, muss er jetzt endlich reinen Tisch machen, sagte Nahles der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es sei unerträglich, dass ausgerechnet der Bundespräsident durch sein Verhalten die Politikverdrossenheit vorantreibe. Der bayerische FDP-Bundestagsabgeordnete Erwin Lotter fordert sogar den Rücktritt Wulffs. Statt mit präsidiablem Glaubwürdigkeitskredit den Menschen in turbulenter Zeit Orientierung zu geben, ist der Bundespräsident gefangen im spitzfindigen Formulierungskampf um seinen Hauskredit, sagte Lotter der deutschen Presseagentur. Der umgehende Rücktritt sei ein Gebot des Anstands und der Verantwortung. Soweit will der Fraktionschef der niedersächsischen Grünen Wenzel nicht gehen.
Wir wollen erstmal klären, ist der Landtag damals korrekt informiert worden? Was sich daraus ergibt, muss am Ende Herr Wulff entscheiden.
Unterdessen macht sich einer von Wulffs Vorgängern, Altbundespräsident Walter Scheel, Sorgen um das Ansehen des höchsten Amtes im Staat. Die Sitten und Gebräuche hätten sich seit Gründung der Bundesrepublik leider in der Politik sehr geändert, sagte er der Bild am Sonntag.
Der Bundespräsident und sein Privatkredit. Ein Bericht aus Berlin von unserem Hauptstadtkorrespondenten Peter Mücke. Seit Tagen haben wir die Warnmeldungen verfolgen können, dass das Orkantief Joachim Kurs auf uns nimmt. Wir wussten vorher, wo es schneien könnte, wo am heftigsten wehen. Und am Ende ist zum Glück eigentlich gar nichts passiert. Aber immerhin waren wir gewarnt. Auf der anderen Seite der Erde sah das leider in der vergangenen Nacht völlig anders aus. Der Wirbelsturm, der sich über den Philippinen aufgebaut hat, hat die Menschen völlig unerwartet getroffen, buchstäblich im Schlaf. Verzweifelt suchen die Überlebenden jetzt immer noch nach Hunderten Vermissten. Die Zahl der Toten ist auf über 440 gestiegen. Udo Schmidt über eine Katastrophe, von der niemand etwas wusste.
Die Stadt Cagayan de Oro auf Mindanao im Süden der Philippinen ist von der Sturzflut am stärksten betroffen. Die ganze Nacht über wurden die Menschen aus der Stadt herausgebracht, evakuiert in Notunterkünfte der Umgebung. 20.000 Einwohner Cagayan sind inzwischen vor dem Sturm und dessen Folgen geflüchtet. Die Lkw mit dutzenden Menschen auf den Pritschen kämpfen sich durch Wasser und Schlamm vorbei an Autowracks, die Kraft der Sturzflut zu Bergen aufgetürmt hat. 2 Meter war die Flutwelle hoch, die plötzlich durch ihre Viertel am Rande Cagayan de Oro rollte, beschreibt diese Einwohnerin. Wir sind auf den Dachboden geklettert und haben dann im Licht von Taschenlampen ein Loch in das Dach geschlagen, um noch höher klettern zu können. Auch die Stadt Ilian hat es hart getroffen. Dutzende Tote sind zu beklagen. Die Stadt ist von der Sturzflut verwüstet. Die Toten sind vom Hochwasser zum Teil weit weggeschwemmt, berichtet dieser Helfer. Wir haben 2 Leichen hier vorne gefunden, 3 andere ganz da hinten. Nun suchen wir auch in den Dörfern der Umgebung. Draußen vor der Stadt liegen Leichen auf Holzbrettern aufgebahrt, notdürftig mit Palmenblättern zugedeckt, von den Angehörigen betrauert. Es wird dauern, bis die Toten durch den fast undurchdringlichen Schlamm abtransportiert werden können. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Die Rettungsteams arbeiten ohne Pause, sagt Benitos Ramos, der Leiter des Krisenzentrums. Aber die Hoffnung, Lebende zu finden, schwindet. Die Zahl der Toten steigt stündlich. Der Tropensturm Washi ist inzwischen abgezogen in Richtung südchinesisches Meer. Die Philippinen werden jährlich von rund 20 schweren Tropenstürmen heimgesucht. Meist jedoch trifft es die Hauptinsel Luzon, auf der sich auch Manila befindet. Mindanao im Süden wird selten in Mitleidenschaft gezogen. Washi hat hier die schwersten Schäden seit Jahren angerichtet.
Dramatische Nachrichten heute von den Philippinen und auch die Bilder, die uns aus Ägypten erreichen, lassen einem den Atem stocken. Wehrlose Menschen liegen am Boden, das Militär prügelt mit Schlagstöcken minutenlang auf sie ein. Die Zelte der Demonstranten auf dem Tahrirplatz brennen wohl lichterloh. Was sich heute in Kairo abgespielt hat, kann wohl als die schlimmsten Ausschreitungen seit Wochen bezeichnet werden.
Dicker schwarzer Rauch hing am Nachmittag stundenlang über dem Tahrirplatz. Überall loderten Feuer. Feuer in 2 Regierungsgebäuden, Zelte, Schlafsäcke und Decken sowie anderes Hab und Gut von Anhängern der ägyptischen Protestbewegung gingen auf dem Tahrirplatz in Flammen auf. Zuvor hatten mit Schlagstöcken bewaffnete Soldaten der Armee regelrecht Jagd auf friedliche Demonstranten gemacht. Sie hetzen sie quer über den symbolträchtigen Platz, wo vor knapp 11 Monaten die Proteste gegen das Regime Mubarak begonnen hatten. Wahllos verprügelten sie Menschen. Sie ließen auch nicht davon ab, als ihre Opfer bereits auf dem Boden lagen. Im arabischen Fernsehsender Al Jazeera waren schockierende Bilder zu sehen. Minutenlang droschen Armeeangehörige mit ihren langen Hartholzstöcken auf 2 Männer und eine am Boden liegende Frau ein. Einer der Männer versuchte aufzustehen, hielt sich schützend die Arme über den Kopf, strauchelte und fiel unter den brutalen Hieben wieder hin. Die Soldaten ließen erst von ihm und den beiden anderen ab, als keiner sich mehr bewegte. Andere Sicherheitskräfte vertrieben Mitglieder der Protestbewegung, die vor ihren auf den Tahrirplatz aufgebauten Zelten verharrten. Auch hier schlugen die Soldaten erbarmungslos zu. Anschließend wurde Feuer gelegt. Die Menschen, die sich auf dem Tahrirplatz aufhielten, rannten in panischer Angst in Seitenstraßen, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Auch Warnschüsse waren zu hören. Soldaten durchkämmten anschließend Gebäude am Rande des Platzes. Dabei wurden Journalisten vorübergehend festgenommen und die Ausrüstung von Fernsehteams konfisziert. Es hat den Anschein, dass der regierende Militärrat mit dem jetzigen kompromisslosen Vorgehen jegliche weiteren Proteste unterbinden will. Nachdem das Militär gestern Morgen mit brutaler Gewalt ein kleines Zeltlager vor dem Parlament geräumt hatte, kam es zu blutigen Zusammenstößen. Die Bilanz: bislang 9 Tote und knapp 400 zum Teil schwer verletzte Menschen. Unter den Toten ist auch ein Geistlicher der renommierten Al-Azhar-Universität. Er hatte sich den Demonstranten vor dem Regierungssitz angeschlossen und war in die Brust geschossen worden. Er galt als Fürsprecher der Proteste und hatte wiederholt das Militär kritisiert. Ägyptens Ministerpräsident Al-Ghansouri verteidigte das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Es seien zwar Menschen erschossen worden, aber nicht von Polizei oder Soldaten, sagte er am Mittag. Der 79-Jährige erklärte, seine Regierung stehe so wörtlich für die Rettung der Revolution, während die Demonstranten vor dem Kabinettsgebäude gegen die Revolution seien.
Aus Kairo ein Bericht von Peter Steffe. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich will momentan alles tun, um zu beweisen, dass er auf dem rechten Auge alles andere als blind ist. Nachdem er ja anfangs für seine Nichtreaktion im Fall der Neonazi-Morde heftig gescholten wurde, scheint er jetzt überbemüht, eine Offensive gegen Rechtsextremismus zu starten. Dazu hat er, wir haben ja gestern darüber berichtet, ein neues Abwehrzentrum gegen Rechtsterrorismus eröffnet. Dort sollen künftig Bund und Länder, Verfassungsschutz und BKA Hand in Hand zusammenarbeiten. Und weil das neue Abwehrzentrum so wichtig ist, hat es gleich 2 Standorte erhalten, Köln und Meckenheim bei Bonn. Aber ist dann eine enge Zusammenarbeit überhaupt möglich? Wie ist die Politik des Innenministers zu bewerten? Hören Sie dazu einen Kommentar von Joachim Hagen.
Es waren Tage der Schadensbegrenzung. Bundesinnenminister Friedrich sowie führende Vertreter der Sicherheitsbehörden versuchten, dem Eindruck entgegenzutreten, der Staat sei unfähig oder nicht willens, den braunen Sumpf auszutrocknen. Vor allem einen Vorwurf wollten sie entkräften: Die Polizei und der Verfassungsschutz seien auf dem rechten Auge blind. 5 Wochen, nachdem klar geworden ist, dass eine kleine Gruppe von Neonazis für die jahrelang andauernde Mordserie verantwortlich ist, wollte die Politik Handlungsfähigkeit demonstrieren. Doch es blieb bei Symbolpolitik. Mit großem Tamtam eröffnete Bundesinnenminister Friedrich gestern in Berlin das gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus. Viel mehr als die Bilder von 2 Konferenzräumen in Nordrhein-Westfalen konnte er aber nicht vorzeigen. Ob der versprochene Austausch von Erkenntnissen und Analysen zwischen Polizei und Verfassungsschutz wirklich funktioniert, das wird sich erst in Monaten oder sogar Jahren herausstellen. Die Teilung des Abwehrzentrums in 2 Standorte macht diesen Informationsaustausch sicherlich nicht einfacher. Und Bundesinnenminister Friedrich liegt schon jetzt hinter seinem eigenen Zeitplan. Was hatte er nach der Aufdeckung der Zwickauer Zelle nicht alles angekündigt? Die Bundesregierung werde einen 2. Anlauf unternehmen, um die NPD verbieten zu lassen. Außerdem solle eine gemeinsame Datei für Polizei und Verfassungsschutz geschaffen werden, mit Informationen über gewaltbereite Rechtsextremisten. Doch Politik ist das lange und langsame Bohren dicker Bretter. Das NPD-Verbotsverfahren wurde erst einmal auf die lange Bank geschoben. Bis Ende März soll eine Arbeitsgruppe die Erfolgschancen eines solchen Antrags prüfen. Und die versprochene gemeinsame Datei für Polizei und Verfassungsschutz wird wegen datenschutzrechtlicher Bedenken von Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger blockiert. Friedrich muss aufpassen, dass er nicht zum Ankündigungsminister wird. Aber auch der Bundestag tut sich schwer mit schnellen Ergebnissen. Die Fraktionen sind sich immer noch uneinig, wie die Pannen bei den Ermittlungen gegen die Zwickauer Zelle politisch aufgearbeitet werden sollen. Grüne und Linke fordern einen Untersuchungsausschuss, die Sozialdemokraten wollen die anstehenden Fragen lieber in einer Bund-Länder-Kommission klären. Dahinter steckt die Befürchtung, dass ein Untersuchungsausschuss wieder einmal zu einem politischen Tribunal verkommt, vor dem sich ehemalige Innenminister von CDU und SPD rechtfertigen müssten. Deshalb wurde die Entscheidung über die Einsetzung eines solchen Untersuchungsausschusses erst einmal verschoben. Und damit ist eine weitere Chance vertan, Entschlossenheit im Kampf gegen Rechts zu zeigen.
Es kommentierte Joachim Hagen für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und während die Politik vorsichtig handelt, tauchen immer wieder neue Verbindungen zur rechtsextremen Szene auf. So erstreckt sich das Netzwerk der Rechtsterroristen möglicherweise bis nach Ludwigshafen. Die Frankfurter Rundschau berichtet, ein Neonazi der Stadt sei ins Visier der Ermittler gerückt. Er hatte offenbar vielfältige Verbindungen nach Jena. Und dort lässt sich jetzt der NPD-Funktionär Ralf Wohleben von einer Anwältin vertreten, die selbst NPD-Mitglied war. Eine zweifelhafte Rechtsanwaltskanzlei aus der Nähe von Karlsruhe, vorgestellt von Rainer Kunold.
Dass ein Rechtsanwalt einen Rechtsextremisten vor Gericht vertritt, ist nicht der Rede wert. Dass eine Kanzlei dadurch auffällt, dass sie immer wieder rechte Klienten hat, vielleicht eher. Dass sich aber eine Rechtsanwältin eben dieser Kanzlei als ehemalige NPD-Aktive outet, macht zumindest stutzig. Roman Zitzelsberger ist erster Bevollmächtigter der IG Metall in der Region.
Die Frage ist, inwiefern man sich als Rechtsvertreter nicht nur in der anwaltlichen Vertretung hervortut, sondern beispielsweise auch, wenn es um die Unterstützung für die Anmietung von Räumen etc. geht. Und ich glaube, da ist dann dieser fließende Übergang auch schon ein Stück weit hergestellt, dass es hier nicht nur um die rechtsstaatlich besten Mittel und Möglichkeiten geht, sondern dass es da möglicherweise auch um etwas mehr geht.
Auch darüber, dass die ehemalige NPD-Aktivistin Nicole Schneiders nun mit Ralf Wohlleben einen Mann verteidigt, der im Verdacht steht, die Terrorzelle des nationalsozialistischen Untergrunds NSU mit einer Waffe beliefert zu haben. Dazu muss man wissen, dass die Juristin ihren Mandanten schon sehr lange kennt, denn Wohlleben war NPD-Chef in Jena zu der Zeit, als auch Nicole Schneiders dort in der Szene mitmischte. In Rastatt gibt es trotzdem nach etlichen Prozessen und Klagen nur noch wenige, die sich trauen, Aussagen über die Kanzlei Harsch und Kollegen zu machen. Roman Zitzelsberger ist so einer.
Wer als vernünftig denkender Mensch weiß, wie oft die Kanzlei Harsch Rechtsradikale vertreten hat, der kann sich dann eigenes bilden, eigene Gedanken draus machen und wird sicherlich die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.
Das versucht derzeit auch die CDU im Landkreis Rastatt. Die Kreisvorsitzende Silvia Felder bestätigt die Prüfung eines Parteiausschlussverfahrens.
Sicherlich habe ich als Kreisvorsitzende da ein emotionales Problem für mich persönlich, das ist gar keine Frage. Ich bin aber selber auch Juristin und weiß, was bei uns möglich ist. Und ich werde selbstverständlich nur dann auch ein Parteiausschlussverfahren anstrengen, wenn ich mir sehr sicher bin, dass dies auch zum Erfolg führt.
Man prüft, wie schon öfter, und der Ausgang dieser Bemühungen ist erneut höchst ungewiss.
Alles das, was jetzt in den letzten Tagen neu aufgekommen sind, sind wirklich ganz furchtbare und ganz schreckliche Dinge. Nur eine ganz direkte Verbindung zu unserem Mitglied Klaus Harsch können wir nach wie vor nicht beweisen. Das ist einfach diese Schwierigkeit, die wir zwischen unserer moralischen Vorstellung und der juristischen Ebene haben.
Klaus Harsch, so ließ seine Kanzlei ausrichten, will derzeit zu den Vorgängen keine Stellung nehmen.
Erdöl für die ganze Welt kommt aus Kasachstan. Doch die Ölarbeiter vor Ort leben unter katastrophalen Bedingungen. Seit heute herrscht deswegen in Kasachstan Ausnahmezustand. Seit Wochen schon demonstrieren die Ölarbeiter für höhere Löhne. Heute hat es heftige Zusammenstöße zwischen der Polizei und den Demonstranten gegeben. 70 Menschen sind dabei getötet worden. Aus Moskau Hermann Krause.
Noch ist unklar, was wirklich im Südwesten Kasachstans in der Stadt Schanausen, nicht weit entfernt vom Kaspischen Meer, geschah. Im Moment sind alle Internetverbindungen gekappt, die Telefonleitungen unterbrochen, eine Nachrichtensperre wurde verhängt. Menschenrechtsgruppen sprechen von einem Blutbad, das Sondereinheiten des Innenministeriums gestern verübten. So hätten Soldaten mit scharfer Munition auf unbewaffnete Demonstranten geschossen. 70 Menschen seien tot, über 500 verletzt, berichten Augenzeugen. Einer der streikenden Ölarbeiter schilderte das Ganze so. Hier findet ein Massaker statt. Ich sehe, alleine hier werden 15, ja 20 Menschen erschossen. Nun sind auch noch OMON-Truppen des Innenministeriums angerückt. Sie schießen aus Maschinenpistolen. Seit Monaten brodelt es in der Region. Immer wieder haben Ölarbeiter höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Manche sollen monatelang keinen Lohn erhalten haben. Als Folge zogen gestern Tausende von Arbeitern vor das Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Ozen Munay Gas. Als man versuchte, sie zu vertreiben, kam es zu ersten Auseinandersetzungen. Am Ende stand das Verwaltungsgebäude, ein Hotel und ein Regierungshaus in Flammen. Nach dem brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte solidarisierten sich auch Arbeiter anderer Städte. Wir versammeln uns hier in Aitamak, etwa 100 Mann, aber es sind viele Polizisten hier, doch wir wissen Bescheid über die Ereignisse in Scharnausen. Nach Darstellung einer unabhängigen Nachrichtenagentur hätten sich mittlerweile viele Ölarbeiter mit ihren Kollegen solidarisiert. Die Ölproduktion sei in ganz Kasachstan zum Erliegen gekommen. Während eine kleine Clique um den Staatschef Nursultan Nazarbayev unendlich reich werde, litten die einfachen Menschen unter den schwierigsten Lebensbedingungen, heißt es von Seiten einer Menschenrechtsgruppe. Diese würden von Monat zu Monat schlechter. Der Versuch, eine unabhängige Gewerkschaft zu gründen, endete damit, dass Gewerkschaftler inhaftiert und gefoltert wurden. Das Regime geht mit unglaublicher Härte gegen Oppositionelle vor. Der Vorsitzende der alles beherrschenden Partei, Gani Kaliev, übt sich, wie auch alle anderen politisch Verantwortlichen, erst einmal in Ausreden. Ich bin noch nicht auf dem Laufenden, obwohl ich eigentlich unterrichtet sein sollte über das Geschehene, aber ich kann im Moment noch keine Kommentare abgeben. Die zuständige Staatsanwaltschaft versucht, das Geschehene als Rauditum jugendlicher Banden hinzustellen. Diese hätten Menschen überfallen, als sie im Zentrum Scharnaosens den 20. Jahrestag der Unabhängigkeit Kasachstans feiern wollten. Dabei seien 10 Personen getötet worden. Staatschef Nursultan Nazarbayev verhängte eine nächtliche Ausgangssperre über die Ölarbeiterstadt. Versuche, die öffentliche Ordnung zu stören, würden mit großer Härte bestraft. Der Präsident hatte anlässlich des Feiertages einen Triumphbogen in der ca. 2000 Kilometer entfernt liegenden Hauptstadt Astana eingeweiht.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Syrien kommt in diesen Tagen nicht mehr aus den Schlagzeilen. An diesem Wochenende treffen sich gleich 3 Gremien, um dem Morden von Machthaber Assad ein Ende zu setzen. In Katar berät die Arabische Liga über wirtschaftliche Sanktionen gegen Damaskus. In Tunesien überlegen Vertreter der syrischen Opposition, wie sie ohne Assad das Land führen könnten. Und in Syrien war heute der Sicherheitsberater des Irak zu Gast und wollte vermitteln. Was aber sagt die syrische Regierung zu all diesen Offensiven? Björn Blaschke hat sich in Damaskus mit Vertretern des Assad-Regimes getroffen.
Bisweilen kommen in Damaskus Menschen zu kleineren Kundgebungen zusammen für den Präsidenten Syriens und gegen die Sanktionen, die die USA, die EU und die Arabische Liga gegen das Land verhängt haben. Dieses Mal haben sich etwa 100 Syrer versammelt. Sie bejubeln eine Delegation von 40 Irakern, die ihrerseits Solidarität mit den Syrern demonstrieren. Als Iraker, die jahrzehntelang unter einem UN-Embargo gelitten haben, wüssten sie, was Sanktionen bedeuten und äußere Einmischung. Die Regierung in Damaskus gibt sich gelassen, wenn es um internationale Sanktionen geht. So sagt Faisal Miqdad, der Vize-Außenminister Syriens, in einem gemeinsamen Gespräch von Süddeutscher Zeitung und ARD-Hörfunk. Es ist nicht das erste Mal, dass Syrien isoliert ist. Wir sind in einem Krieg, so wie schon in den vergangenen 40, 50, 60 Jahren. Und darum haben wir uns daran gewöhnt, unter solchen Umständen zu leben. Wir befinden uns im Krieg mit gut bekannten Kräften, also den USA und Israel. In der unnachgiebigen Position Syriens, wenn es um den israelisch-arabischen Konflikt geht, liege der wahre Grund für die Angriffe auf die Führung und die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes, auch durch Unterstützung von Terroristen, die in Syrien operierten. Damit meint Miqdad die bewaffneten Gruppen, mit denen sich die syrischen Sicherheitskräfte beispielsweise in der Stadt Homs schwere Auseinandersetzungen liefern. Mehr als 1200 Soldaten und Polizisten sollen dabei seit Februar gestorben sein. Dazu kommen noch einmal mehr als 4000 Zivilisten. Auch viele von ihnen, so die syrische Regierung, seien durch ausländische Dschihadisten getötet worden. Arabische Staaten, die selbst fundamentalistisch sind, finanzierten ausländische oder syrische Kämpfer, um die Regierung in Damaskus zu stürzen. Auf der anderen Seite kann ich selbstverständlich nicht ignorieren, dass wir interne Probleme haben, die wir schon vor langer Zeit hätten lösen müssen, die aber auf der Agenda von Präsident Bashar al-Assad stehen, seit er im Jahr 2000 an die Macht gekommen ist. Ich meine, eine Veränderung der Struktur der syrischen Regierung, um sie demokratischer zu machen, die Zulassung von Parteien und der Kampf gegen Korruption und gegen andere bekannte Krankheiten in Syrien. Die Forderungen nach Demokratisierung seien also berechtigt. Doch verschiedene Ereignisse hätten Präsident Assad bisher davon abgehalten, diese Reformen umzusetzen. Der Irakkrieg 2003 zum Beispiel, die Ermordung von Libanons Ex-Regierungschef Rafik Hariri, der Libanonkrieg 2006, alles habe die syrische Führung unter Druck gehalten. Assad sei jedoch jetzt dabei, die Reformen umzusetzen, zusammen mit der Opposition im Land.
Und wir kommen zum Sport. In Tokio hat sich an diesem Wochenende das Exekutivkomitee der FIFA getroffen. Thema war natürlich die massiven Korruptionsvorwürfe gegen den Fußballweltverband. Im Anschluss hat sich Sepp Blatter für mehr Transparenz ausgesprochen. Konkretes war aber Fehlanzeige. Berichtet aus Tokio Tim Brockmeier.
als Sepp Blatter nach der Sitzung der FIFA-Exekutive in Tokio vor die Presse trat und seine ersten Worte zu Protokoll gab, konnte man denken, endlich. Endlich hat die FIFA verstanden. Endlich tut der Fußball-Weltverband etwas gegen Korruption und für mehr Transparenz. Ich kann sagen, wir stehen gut da mit unseren Reformen und ich habe heute gute Neuigkeiten zu verkünden, schwadronierte der FIFA-Präsident. Gespannt wartete die lauschende Öffentlichkeit auf Handfestes, auf die Aufarbeitung der mutmaßlich korrupten FIFA-Vergangenheit, auf wichtige Kurskorrekturen, auf zukunftsweisende Maßnahmen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass das Exekutivkomitee und auch ich persönlich die ISL-Akten schnellstmöglich veröffentlichen wollen, es uns aber momentan nicht möglich ist, so Blatter. Im ISL-Skandal flossen in den 90er Jahren Bestechungsgelder in Millionenhöhe auch an FIFA-Funktionäre. Die Gerichtsakten zu diesem Fall sind unter Verschluss. Der Fußball-Weltverband wollte sie nun öffentlich machen und Namen nennen. Die betroffenen Funktionäre versuchen dies aber juristisch zu verhindern. Die FIFA gab klein bei. Für DFB-Präsident Theo Zwanziger, Mitglied der FIFA-Exekutive, nicht ganz nachvollziehbar.
Ich habe deutlich gesagt, dass es mir lieber gewesen wäre, sie würden geöffnet. Aber Sie wissen, wir leben in einem Rechtsstaat und wir sind davon abhängig, was Gerichte entscheiden. Und ich kann nur sagen, ich bedauere das sehr.
Teil 1 der versuchten Vergangenheitsbewältigung also gescheitert. Und auch bei Teil 2 gab es von Blatter keine besseren Nachrichten. Fast drohend machte der FIFA-Präsident klar, dass die unter schwersten Korruptionsvorwürfen vollzogene Vergabe der WM 2022 an Katar bestehen bleibt. Ich kann Ihnen sagen, dass die FIFA-Entscheidung, die WM 2022 an Katar zu vergeben, bestehen bleibt. Und ich persönlich einschreiten werde, wenn ein FIFA-Mitglied diese Entscheidung anzweifelt. Womit er gleich bei Theo Zwanziger anfangen kann, denn auch mit dieser Entscheidung pro Katar kann der DFB-Präsident nicht wirklich leben.
Da bin ich nach wie vor auf der Seite vieler Fußballfans, die das nicht verstehen können. Aber auch da gilt, solange es keine Beweise gibt, dass an irgendeiner Stelle eine Abstimmung stattgefunden hat, die nicht hätte stattfinden dürfen, solange hat sie Bestand.
Sagte DFB-Chef Theo Zwanziger heute zu der Fußball-WM in Katar und der fraglichen FIFA-Offensive für mehr Transparenz. Und damit sind wir bei den aktuellen Spielen an diesem Wochenende. Nicole Seifert aus der Sportredaktion. Es ist der 17. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Es läuft das Topspiel Schalke gegen Bremen. Wie steht's denn da?
Ja, Schalke führt im Moment, wir sind mitten in der ersten Hälfte und Schalke führt gegen Bremen mit 2:0. Es war ein Doppelpack von Raul. Raul traf in der 16. Minute für Schalke und dann gleich 4 Minuten später zum 2:0 in der 20. Minute. Am Freitag hat sich Bayern München bereits die Herbstmeisterschaft gesichert durch den 3:0-Sieg gegen Köln. Heute Nachmittag hat Dortmund bei Freiburg 4:1 gewonnen. Also ein guter Abschluss einer guten Hinrunde für Dortmund und Sebastian Kehl.
Wir haben uns das hart erarbeitet und ich denke, dass wir das, was wir in dieser Hinrunde auch gezeigt haben, einfach wirklich hervorragend umgesetzt haben. Wir sind als deutscher Meister in die Saison gegangen, sind jetzt auf Tabellenplatz 2. Ich denke, das ist was, wo man sich am Ende auch wirklich drüber freuen kann.
Leverkusen musste gegen Nürnberg eine 0:3-Pleite einstecken. Leverkusens Bernd Leno versuchte dem Ganzen am Ende dennoch das ein oder andere Positive abzugewinnen.
Alles war nicht schlecht, vieles war schlecht. Also ich denke, zu Hause gegen Nürnberg 3:0 zu verlieren, ist schon heftig und bitter. Ja, wir müssen uns einfach an die eigene Nase anpacken, weil da war auf jeden Fall mehr drin und wir können noch mehr.
Hamburg und Augsburg trennten sich unentschieden 1:1. Hoffenheim und Hertha BSC Berlin trennten sich ebenfalls 1:1. Und Wolfsburg gewann gegen Stuttgart 1:0. Morgen spielt noch Kaiserslautern gegen Hannover. Im Anschluss empfängt dann Mönchengladbach Mainz. In der zweiten Bundesliga verlor Karlsruhe gegen 1860 München 1:3. Und Bochum gewann beim FSV Frankfurt mit 2:0. Der FSV Frankfurt rutscht damit auf den 16. Tabellenplatz ab. Der Verein zog Konsequenzen und trennte sich nach dem Spiel von Trainer Hans-Jürgen Beusen. Bochum klettert dagegen vom 11. auf den 9. Tabellenplatz. In der dritten Liga hat Oberhausen gegen Burghausen 2:0 gewonnen und der VfB Stuttgart 2 verlor gegen Bielefeld 2:5. Und noch zum Wintersport. Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen in Österreich sorgte Andreas Birnbacher für den ersten Weltcupsieg der deutschen Männer in dieser Saison. Birnbacher gewann die Verfolgung vor Ole Einar Bjørndalen. Ein perfekter Tag für Birnbacher.
Ja, ich war einfach nur glücklich, weil ich meine, dass ich das Rennen gewinne, das hätte, glaube ich, keiner gedacht heute. Und mit der Hypothek, also 1:09, sind nicht so wenig, die da vorne zum Schlagen. War schon, denke ich, nahe am perfekten Rennen heute.
Und bei den Damen war Andrea Henkel als 5., beste Deutsche Magdalena Neuner kam als 12. ins Ziel. Beim Bob-Weltcup in Winterberg, da haben Kathleen Martini und Anja Schneider-Heinze für einen deutschen Doppelsieg im Zweierwettbewerb gesorgt. Zuvor belegte Frank Rommel im Skeleton den 2. Platz.
Soweit vom Sport an diesem Samstag und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Im Studio war Anna Kunosius. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und einen schönen 4. Advent.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.